Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert. Der Podcast, der Persönlichkeiten aus Oberösterreich vor den Vorhang holt. Mein Name ist Hannes K. Krampfadern sind nicht nur ein kosmetisches Problem, sondern können ernsthafte gesundheitliche Folgen haben. Dominik Mühlberger, ein erfahrener Facharzt für Allgemein- und Gefäßchirurgie, hat eine innovative Methode entwickelt, die den Erhalt der Stammvene ermöglicht und damit neue Wege in der Behandlung von Venenerkrankungen eröffnet. In diesem Podcast tauchen wir ein in die Welt der Gefäßmedizin, sprechen über die Herausforderungen, die neuesten Technologien und die Bedeutung von Empathie der Patientenbetreuung. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke und inspirierende Geschichten aus der Praxis eines Experten, der sich mit Herz und Verstand der Venengesundheit widmet. Sehr geehrter Dr. Mühlberger, herzlich willkommen bei unserem Podcast.
Vielen Dank, danke für die Einladung, schön, dass ich hier sein darf.
Bevor wir mit dem Podcast beginnen, meine typische erste Frage ist, gehen wir zum kommunikativeren, typisch oberösterreichischen, viel sympathischeren, viel leichter zum Reden mäßigen Du über.
Als gebürtiger Oberösterreicher und Mühlviertler freue ich mich darüber extrem. Also ich bin gern der Dominik und wir reden gern per Du. Wunderbar.
Sehr gut. Danke, Dominik. Wie bist du eigentlich zur Gefäßchirurgie gekommen und was ist das Faszinierende für dich an diesem Thema?
Also Gefäßchirurgie bin ich durch Zufall gekommen. Ich habe im Studium in Innsbruck eine Diplomarbeit geschrieben über Venenklappen. Und mein damaliger Chef, der Professor Brenner und Betreuer, hat mich dann auf den ersten Kongress mitgenommen. Und da durfte ich als junger Student, also das erste Mal vor großem Publikum was dazu erzählen, war furchtbar aufgeregt und nervös. Und so bin ich dann dazu gekommen und bin da sozusagen in die Gefäßmedizin eingetaucht. Gefäßchirurgie ist jetzt alles sozusagen, Arterien, Venen, Lymphe, alles drum und dran. Aber jetzt so meine Spezialisierung, mein Herzblut schlägt einfach für die Venen, muss ich sagen. Und ja, so bin ich da dazugekommen.
Mhm. War es immer schon dein Wunsch, Mediziner zu sein, zu werden?
Ursprünglich wollte ich mal Pfarrer werden, ja, dann wollte ich mal Jurist werden. Mein Vater hat immer gemeint, dass irgendwas mit Wirtschaft machen. Und beim Bundesheer war ich dann Sanitäter. Und da ist dann der Wunsch eigentlich mehr gewachsen, sozusagen wieder Medizin zu studieren. Und wenn ich so tief ins Innere schaue, dann ja, meine Großmutter hat MS gehabt und da war als kleines Kind schon der Wunsch sozusagen da irgendwas zu finden. Jetzt bin ich zwar in eine andere Fachrichtung abgedriftet, aber da ist schon eigentlich der Wunsch immer gewesen, sozusagen doch irgendwas mit Menschen und mit Medizin zu machen.
Mhm. Du bist ja, wir werden dann später noch darauf zu sprechen kommen, spezialisiert auf Krampfadern. Krampfadern sind ja nichts Schönes. Wie kommt man als junger Mensch auf die Idee oder was fasziniert jemanden so an Krampfadern?
Ja, es sind nicht nur Krampfadern, es sind Venen an sich und die Phlebologie, so nennen wir sozusagen dieses Fachgebiet der Venen- und Lymphheilkunde, das betrifft nicht nur Krampfadern, das geht zum Beispiel auch um Thrombosen, Es geht auch um offene Beine, also das Ulcus Curis, es geht auch um spezielle Geschichten wie zum Beispiel venöse Malformationen oder es geht auch um ganz neuartige Dinge wie zum Beispiel pelvine Stauungssyndrom bei jungen Frauen, wo noch keiner weiß, was das überhaupt für eine Erkrankung ist, wo es herkommt und so weiter. Also das Spektrum ist ganz, ganz bunt, es geht nicht nur um Krampfadern, wobei das natürlich auch ja eigentlich der Brotberuf oder das meiste sozusagen dabei ist.
Dann bleiben wir beim meisten. Was macht Krampfadern zu einem so oft auftretenden und doch so unterschätzten Krankheitsbild?
Das ist eine gute Frage, Hannes. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Also wir wissen, dass Krampfadern sehr häufig sind. Ja, jede fünfte Frau, jeder sechste Mann hat fortgeschrittene Zeichen. Besenreißer oder so retikuläre Varizen, so Spider-Veins, haben ganz viele. Das ist eher so der ästhetische Problem. Aber warum Krampfadern entstehen, wissen wir ehrlicherweise nicht. Ja? Mhm. Man spricht immer von einer Bindegewebsschwäche, man spricht von Venenklappen, die sozusagen nicht funktionieren. Aber der ursprüngliche Schlüssel, den wissen wir nicht. Ja? Es gibt zum Beispiel eine ganz interessante Studie, da hat man zum Beispiel humane umbilikale Venenzellen genommen. Also aus Nabelschnüren von Neugeborenen hat man Zellkulturen entwickelt und diese Zellen, die haben die Eigenschaft, die teilen sich 25 Mal und dann sterben sie ab. Das ist ganz normal. Das ist jetzt sozusagen normale Zellkulturforschung. Und wenn man das Blut von Patienten mit Krampfadern auf diese Zellkulturen kippt, dann teilen sich diese Zellen nicht mehr so häufig. Das heißt, sie altern vorher. Und sowas vermutet man beispielsweise bei Venenerkrankungen oder Krampfadern auch, dass vielleicht eine vorzeitige Zellalterung eintritt und die Zellen dann nicht mehr so die Funktion haben, die sie eigentlich haben sollen und deswegen sozusagen die Vene weit wird, sich dehnt und dadurch sozusagen das Blut in die falsche Richtung fließt und dann eben die Krampfadern auslöst.
Was hat eine Zellalterung für andere Konsequenzen?
Das ist im Augenblick, man nennt es zelluläre Seneszenz, also vorzeitige Zellalterung, im Augenblick generell in der Medizin sehr sozusagen im Fokus der Wissenschaft, wo man sagt, okay, gibt es vielleicht auch andere Erkrankungen, die durch vorzeitige Zellalterung zum Beispiel oder Auslöser dadurch sind, ja? Beispielsweise Herzinfarkte oder Schlaganfälle. Man weiß das nicht. Das ist alles jetzt wirklich, wirklich sehr tief in der Materie. Aber gerade bei Krampfadern, wo man wirklich wenig Ahnung hat, wo es herkommt, ist das im Augenblick eine der Theorien, die sozusagen diskutiert wird.
Wenn die Zelle schneller altert, altert dann der Mensch auch schneller?
Die Frage ist nicht unbedingt, aber die Frage ist, welche Zelle in welchem Körperregion altert schneller und führt das deswegen vielleicht zu Krampfadern oder zum Herzinfarkt oder vielleicht zu einer Entzündung oder zu sonst irgendwas. Ja? Mhm. Das ist eher die entscheidende Frage. Der ganze Mensch altert deswegen nicht schneller, nee.
Mhm. Wenn man von Krampfadern redet, dann hat man zumindest bis jetzt, habe ich das so gehört, immer davon gehört, dass Krampfadern gezogen werden, weggeschnitten werden. Braucht man das nicht? Hat das keinen Sinn für den Körper, so eine Krampfader? Obwohl sie nicht schön ist, aber ist sie nicht sinnvoll?
Jedes Organ, und wenn wir jetzt von der Vene als Organ sprechen, jedes Organ ist sinnvoll. Aber man kann ja auch zum Beispiel einen Blinddarm entfernen. Man kann auch eine Gallenblase entfernen, die man zwar braucht oder die angelegt ist, aber die man nicht unbedingt braucht. Und so ist es eben bei Krampfadern auch. Die betreffen eben das oberflächliche Venensystem. An der Tiefe sollte man nichts machen, ja. 90% des Blutes fließt über die Tiefe irgendwann sozusagen zum Herzen zurück. Aber wenn in den oberflächlichen Venen das Blut sozusagen nicht zum Herzen zurückfließt, sondern zurück zum großen Zeh, dann baut sich da ein Druck auf. Wir sprechen hier von einem venösen Überdruck. Und dieser Druck führt einerseits dazu, dass sich die Venen dehnen, dass es zu Krampfadern kommt. Aber in schlimmster Folge kann es auch so zum Beispiel zu einem offenen Bein, zum sogenannten Ulkus führen. Weil dann ist die Haut dasjenige Organ, und zwar die Haut am Innenknöchel, die sozusagen den meisten venösen Druck abkriegt und die dann irgendwann aufreißen kann und nicht mehr heilen kann. Und viele kennen das im Volksmund also unter einem offenen Fuß oder einem offenen Bein. Ja.
Habe ich noch nie gehört, wie schaut das dann aus, dass man tatsächlich offen ist?
Das ist so. Das Blut fließt sozusagen von der, ich sage jetzt zum Beispiel in der großen Rosenvene, die ist in der Leiste. Von dort an fließt das Blut in die falsche Richtung zurück zum Innenknöchel. Und dabei baut sich ein riesiger, großer venöser Druck auf. Dieser Druck wird an die Haut weitergegeben. Die Haut wird spröde, führt zu Juckreiz, wird trockener und wird dünner. Und wenn dann sozusagen eine kleine Verletzung, ein kleiner Stoß irgendwo am Fernsehkastel oder am Stuhl oder irgendwas dazukommt, dann sozusagen springt die Haut auf, es entsteht eine Wunde und diese Wunde kann nicht mehr heilen. Ja? 80% aller offenen Wunden entstehen durch innenliegende Krampfadern oder durch sozusagen einen venösen Überdruck. Und das ist sozusagen das Häufigste, was es gibt. Und da muss man einfach Aufklärung dafür leisten. Ja?
Du hast vor 3-4 Minuten gesagt, dass auch Männer Krampfadern haben. Wer ist der typischere Patient bei dir, der Mann oder die Frau?
Man muss sagen, häufigerweise sind die Frauen bei uns in der Ordination sozusagen die Patienten, die häufiger vorkommen. Wenn man die Männer fragt, warum sie kommen, sagen sie oft, weil die Frau mir geschickt hat, ja. Man muss schon sagen, weibliches Geschlecht, ja, ist ein Risikofaktor, betrifft eher mehr Frauen. Aber wenn man sich sozusagen die offenen Beine oder das Ulkus anschaut, sind da Männer und Frauen gleich betroffen, muss man sagen. Ja.
Oder kommen die Frauen häufiger, weil es doch ein ästhetischer...
Das bestimmt auch.
Weil sie mehr ästhetischen Anspruch haben.
Das bestimmt auch. Vielleicht achten aber Frauen auch bezüglich auf ihre Beine sozusagen besser darauf, ja, muss man sagen, wie die Männer. Wir achten vielleicht eher auf unsere Muskulatur und auf unseren Bauch und die Frauen vielleicht eher mehr auf die Beine. Ob das so ist, weiß ich nicht. Aber natürlich, vielleicht haben Frauen dann anderes Körperbewusstsein wie wir Männer.
Wie ging man bis dato mit diesen Krampfadern um und wie gehst du heute mit diesen Krampfadern um sie zu entfernen?
Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Früher gab es immer nur eine oder wenige, da hat man sozusagen Krampfadern immer operiert, hat die immer gezogen sozusagen. Das ist ein sehr gutes Verfahren, muss man ganz ehrlich sagen. Man hat gute Langzeitwirkungen, aber es hat sich die Medizin wie immer weiterentwickelt. Und es gibt heutzutage mehrere Möglichkeiten. Man kann die Krampfadern sozusagen klassisch operieren, also das sogenannte Stripping. Man kann die auch endovenös behandeln. Das heißt, da wird über einen kleinen Zugang in der Vene, fast wie zur Blutabnahme, wieder ein dünner Katheter eingeführt. Und dieser Katheter gibt Hitze ab. Das geht entweder über Radiowelle oder über zum Beispiel über Laser. Und dabei wird die Vene von innen verkocht, verschlossen. Man kann das Ganze mit einer Schaumverödung machen, wo man sozusagen ein Medikament einspritzt, was aufgeschäumt ist, was sozusagen einen chemischen Reiz auslöst. Oder man kann auch Krampfadern zum Beispiel reparieren. Ja, das war diese Methode, die du angesprochen hast in deiner Einleitung, wo wir sozusagen versuchen, die Venenklappen zu reparieren, um diese Vene auch zu erhalten. Ja.
Und was ist deine bevorzugte Methode oder hast du eine eigene Methode?
Das kann man eigentlich nicht sagen. Es gibt nicht die richtige Methode. Ja. Da streiten sich alle immer auf den Kongressen, aber wenn man nur eine Methode kann, dann propagiert man nur eines. Das ist wie, wenn man einen Hammer in der Hand hat, ja, dann sieht alles aus wie ein Nagel. Ich habe keine jetzt Lieblingsmethode, sondern ich sage immer, der richtige Patient braucht die richtige Therapie. Und der richtige Patient mit der richtigen Anatomie und mit der richtigen Krampfader benötigt das richtige Verfahren. Und dann sozusagen hat man auch Erfolg mit jedem Verfahren. Ja. Beispielsweise haben gewisse, wenn die Vene sehr schlank, sehr, sehr stark geschlängelt ist oder einen sehr großen Durchmesser ist, dann sind zum Beispiel die endovenösen Verfahren nicht so gut. Dann ist eher ein operatives Verfahren der Vorteil. Wenn aber jemand beispielsweise sehr stark, sehr, sehr vorgealtert oder sehr krank ist oder ein Herzleiden hat oder sozusagen einfach viele Vorerkrankungen, dann ist zum Beispiel ein endovenöses Verfahren oder eine Schaumsklerosierung, wo man sozusagen keine Narkose braucht, vielleicht das bessere Verfahren. Und das gilt es eben immer abzuwägen, dass sozusagen die richtige Therapie für den richtigen Patienten individualisiert entschieden wird.
Aber natürlich immer mit dem Gedanken, je weniger Eingriff, desto besser für den Patienten.
So ist es, genau. Wir versuchen immer sozusagen so minimal invasiv wie möglich zu sein. Wobei man sagen muss, das operative Verfahren ist jetzt auch jetzt kein Aorteneingriff, wo es wirklich sozusagen um Leben und Tod geht. Aber natürlich hat man dabei einen Leistenschnitt, was man beispielsweise bei anderen Verfahren nicht hat. Aber wie gesagt, ich möchte sagen, jedes Verfahren ist gleichwertig und wirklich jedes hat seine Vor- und seine individuellen auch Nachteile.
Aber du hast bei deinem Deutschlandaufenthalt eine neue Methode für dich entdeckt und hast jetzt auch noch nach Österreich gebracht.
Ja, das ist die Venenklappenreparatur. Mein alter Chef aus Deutschland, bei dem ich sozusagen sozialisiert worden bin, ja. Der hat die weiterentwickelt und ich habe sie damals in meiner Habil halt sozusagen dann weiter mit erforscht. Das ist eine sogenannte Venenklappenreparatur. Wir nennen das extraluminale Valvuloplastie. Das heißt, die Venenklappe musst du dir vorstellen, die wirkt wie ein Rückschlagventil. Sie lässt Blut in eine Richtung, nämlich zum Herzen durch, aber verhindert, dass das Blut sozusagen zurücksackt. Hat zwei so Segel und das funktioniert sozusagen, ja, wie ein Rückschlagventil. Und wenn diese Venenklappe, vor allem jene wichtige Venenklappe in der Leiste, kaputt ist, dann können wir gerade in gewissen Stadien noch versuchen, diese Venenklappe zu reparieren. Das hat einen Vorteil, dass man die Vene erhalten kann. Und das ist wiederum für uns Gefäßchirurgen, aber auch für die Kollegen der Herzchirurgie sehr wichtig, denn diese Vene, diese oberflächliche Rosenvene, die wird sehr häufig verwendet als Bypassgefäß, zum Beispiel für einen Herzbypass oder bei einer Schaufensterkrankheit für einen Bypass am Bein. Dann verwendet man diese oberflächliche Vene, die ist vom Ergebnis her besser wie ein künstlicher Bypass. Ja? Und deswegen ist es manchmal ganz wichtig, diese Vene zu erhalten.
Jetzt ist das ein neues Verfahren, das du da nach Österreich gebracht hast. Welche Herausforderungen gibt es eigentlich, wenn man so eine neue Methode in einem neuen Krankenhaus ausprobiert und mitnimmt?
Ja, als erstes Mal, viele kennen es nicht. Viele fragen, geht das überhaupt oder klappt das überhaupt? Das ist zum Beispiel jetzt nicht nur bei der Venenklappenreparatur, sondern auch bei beispielsweise beim Pelvin-Stauungssyndrom, weil wir sozusagen da Venen auch verschließen bei jungen Frauen. Das ist ein ganz anderes Thema, aber viele kennen das nicht. Und dann ja, muss man einfach Pionierarbeit leisten, sozusagen von alle mit ins Boot holen, mit allen besprechen, alle sozusagen Schritt für Schritt das Ganze erklären und dann kriegt man es aber ganz gut hin. So schwierig ist es aber nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wird man massiv angeschaut?
Nein, eigentlich nicht. Die meisten freuen sich eigentlich, wenn man sagt, okay, es ist was Innovatives, was Neues und man kennt es vielleicht noch nicht und es ist einfach ein weiterer Pfeil im Köcher, den man hat sozusagen, um das richtige Verfahren für wen zu haben, ja. Und deswegen ist es einfach wieder eine Bereicherung, muss man sagen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt sozusagen das Rad neu erfunden haben und da jetzt jeden mit dieser neuen Methode behandeln. Nein. Man muss ehrlicherweise sagen, so um die 15% der Leute, die zu uns kommen, eignen sich vielleicht dafür, weil es gewisse Kriterien gibt. die Vene darf nicht so groß sein, darf nicht so klein sein, die Klappensegel müssen da mobil sein. Das heißt, da ist ein großer Bereich im Hintergrund, den man beachten muss, damit man wirklich sozusagen dieses Verfahren auch einsetzen kann.
Aber egal, welches Verfahren man einsetzt, zu Beginn steht die Diagnose.
So ist es.
Wie kommt man am besten zur Diagnose?
Also am besten kommt man zur Diagnose, indem man erstmal eine gute Anamnese macht. Viele Patienten, die zu uns kommen und Beschwerden schildern, haben vielleicht Krampfadern, aber die Krampfadern haben mit den Beschwerden gar nichts zu tun. Das heißt, das Erste ist mal, dem Patienten einmal zuzuhören. Das ist das Allerwichtigste. Der Patient hat in der Regel immer recht mit dem, was er sagt. Keiner geht freiwillig zum Arzt und berichtet irgendeinen Schmarrn. Manche vielleicht auch, aber das sind die wenigsten. Aber ich sag mal so, der Patient hat immer recht. Ja? Und eine gute Anamnese, ein gutes Zuhören ist 60% der Diagnose, muss man ganz ehrlich sagen. Dann kommt natürlich die Untersuchung. Man schaut sich das Ganze an. Man achtet auf gewisse Zeichen, zum Beispiel, ob schon Hautveränderungen sind. Denn das ist natürlich auch für uns wichtig in der Entscheidungsfindung. Wie sehr empfehle ich einem Patienten, die Varizen sanieren zu lassen? Oder kann ich auch sagen, operieren muss man erstmal nicht, man kann auch mal abwarten. Und das Dritte ist dann natürlich eine gute Ultraschalluntersuchung. Wir schauen uns die Venen an, das oberflächliche Venensystem, das tiefe Venensystem. Und wenn man alle diese drei Punkte, Anamnese, Klinik und der Ultraschall, alles in Betracht zieht, dann kann man dem Patienten wirklich eine gute und fundierte Empfehlung aussprechen und mit dem das gemeinsam diskutieren, alle Varianten, und dann eben gemeinsam einen Fahrplan erstellen.
Und wenn die Ultraschalldiagnostik passt, dann kann man eben den geeigneten Patienten für die geeignete Methode finden.
Genau, das ist richtig. Weil im Ultraschall sehe ich, wie weit ist die Vene krank? Wie dick ist die Vene? Ist die Vene geschlängelt oder geht die Kerzen gerade nach unter? Welchen Durchmesser hat die Vene? Und das sind alles Kriterien, die sozusagen für das eine oder für das andere Verfahren sprechen. Und das muss man mit dem Patienten gemeinsam besprechen. Man nennt es im Augenblick Shared Decision Making. Das heißt, gemeinsam besprechen wir die Therapieoptionen und ich stehe als Spezialist beratend zur Seite, aber entscheiden musst im Endeffekt du als Patient. Ja, ich kann dich da nur beraten.
Hat sich die Gefäßmedizin in den letzten Jahren verändert?
Also die Gefäßmedizin an sich extrem, auf alle Fälle, ja. Gerade im arteriellen Bereich sozusagen, also ich denke jetzt an Schaufensterkrankheit, weg von den Venen.
Was ist die Schaufensterkrankheit?
Schaufensterkrankheit ist, da sprechen wir jetzt von den Arterien, die also das Blut sozusagen vom Herzen zum großen Zeh bringen und die Venen bringen es zurück. Da kann es zum Beispiel zu Ablagerungen kommen in den Beinen und dann bleiben die Patienten zum Beispiel stehen, schauen im Schaufenster herum, weil sie nicht weitergehen können, haben so einen Muskelschmerz und wenn der weg ist, dann gehen sie wieder weiter. Deswegen immer Schaufensterkrankheit. Und gerade da sozusagen hat sich sehr viel getan. Es ist immer minimal invasiver geworden, es wird immer kleiner. Als ich zum Beispiel vor einigen Jahren da begonnen habe, meine Ausbildung zu machen, hat mich ein Patient gefragt, ob es keinen Bohrer gibt. Ja, mittlerweile ist es State of the Art, dass es so eine kleine Fräse gibt, so einen kleinen Mini-Bohrer, man nennt es Atrektomie, der sich sozusagen durchfräst durch den Kalk. Ja, also da ist zum Beispiel sehr, sehr viel im Fluss.
Gibt es irgendwelche Trends, Zukunftstrends, wo sich das Normal drehen wird, die Gefäßchirurgie?
Ich glaube, man wird ganzheitlicher. Ja, man denkt auch mehr an Vorsorge, man denkt auch mehr an Nachsorge. Früher waren wir Chirurgen immer einfach strukturiert, haben gesagt, jawohl, operieren und das war's. Und mittlerweile haben wir auch gelernt, dass man ein bisschen über den Teller anschauen muss. Ob es wirklich sozusagen immer nur minimalinvasiver wird, weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, es gibt auch gute Daten zum Beispiel für operative Verfahren. Ja, da wird sich nichts dran ändern. Aber ich bin gespannt, was es bringt. Gerade auch zum Beispiel in der Venenheilkunde, was jetzt mein Spezialgebiet ist, sind wir auch immer invasiver geworden. Wir entdecken viele, viele, viele Sachen neu. Wir haben zum Beispiel in der Thrombosediagnostik oder in der Thrombosebehandlung jetzt neue Medikamente vor einigen Jahren bekommen, die es sozusagen einfacher machen für die Leute. Also da tut sich sehr viel.
Was sind die größten Sorgen und Ängste von Patienten, die zu dir kommen?
Da muss man unterscheiden. Manche Patienten kommen aus ästhetischen Gründen. Viele Patienten kommen aus Gründen, weil sie Beschwerden haben, weil die Venen wehtun. Ganz viele Patienten kommen mit einem offenen Bein, die wirklich schon eine lange Leidensgeschichte hinter sich haben. Das heilt 3 Monate, 4 Monate, 5 Monate nicht zu. Und die haben nur einen Wunsch, dass das Bein wieder zugeht, weil es ist ein Stigma für die, ja. Man kann nicht ins Hallenbad, man kann nicht im Sommer irgendwas raus, man hat immer Verband drauf, manchmal stinkt die Wunde. Also das ist für die wirklich, wirklich schlimm. Und ich habe viele Patienten auch, die mit einer Thrombose kommen, ja, oder die eine Thrombose hatten und die dann sagen, boah, hoffentlich kriege ich nicht wieder eine Thrombose, ja, weil wenn man das mal erfasst hat, was das heißt, zum Beispiel so eine Thrombose, was auch eine typische Venenerkrankung ist und deswegen habe ich am Anfang gesagt, nicht nur Krampfadern sind, sondern zum Beispiel auch thrombotische Erkrankungen. 1 von 10 Todesfällen in der EU stirbt durch eine Thrombose oder durch eine Thrombose und Lungenembolie. Und die haben sehr große Ängste, nämlich weil sie sagen, hoffentlich kommt nicht der nächste Schlag oder das nächste Ereignis, ja, das mich betrifft.
Gibt es eigentlich noch Patienten, die Angst vor der Operation selbst haben?
Eigentlich nicht. Die viele, viele Operationen sind in lokaler Betäubung notwendig. Also es ist keine Vollnarkose notwendig oder auch kein Kreuzstich, also keine Spinalanästhesie, sondern wirklich nur eine lokale Betäubung in der Leiste oder am Bein. Und man muss aber auch sagen, selbst vom Narkosetechnischen her ist es jetzt keine Narkose, wie jetzt beispielsweise, wenn der gesamte Bauch eröffnet wird, sondern es ist eher ein Dämmerschlaf, so wie bei einer Magen- oder Darmspiegelung. Und von daher haben eigentlich die wenigsten Patienten Angst. Manche schon noch, ja, aber man kann die ganz gut ablenken. Wir hören immer Musik gemeinsam im OP. Die Patienten bestimmen, welche Musikrichtung sie vorgeben. Also das heißt, wir hören alles von klassischer Musik bis Schlager. Das Einzige, was wir nicht hören, ist Rammstein, aber ansonsten hören wir alles, was der Patient sagt.
Wird gemeinsam gesungen und operiert.
Das auch. Gemeinsam gesungen haben wir auch schon. Zu Après-Ski-Hits, ja.
Sehr schön. Kommen wir ein bisschen zum privateren Teil. Was lernst du gerade?
Im Augenblick lerne ich gerade, auf meinen Körper zu hören. Ja, ich habe 12 Kilo abgenommen durch Laufen. Ich bin jetzt ein begeisterter Sportler. Und ja, das lerne ich gerade sozusagen, wie man wieder auf sich hört, wie man sich wieder selber was Gutes tut.
Das Die eine Antwort hat gleich zwei Fragen beantwortet. Die zweite Frage wäre gewesen, von wem lernst du? Aber die Antwort war von deinem Körper. Was kann man von dir lernen?
Ach, ich glaube, was kann man von mir lernen? Das ist eine gute Frage. Habe ich mir so noch nie gestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich glaube, Ruhe und Gelassenheit und Zufriedenheit im Leben. Ich glaube, man muss immer offen und ehrlich durchs Leben gehen und immer schauen, wer einem begegnet. Das kann der nächste beste Freund werden. Man darf sich manchmal über Dinge nicht ärgern, die man nicht ändern kann. Und ja, das versuche ich meinen Kindern und meinem Hund vorzuleben. Bei ersteren klappt es besser, bei zweiteren weniger. Und ja, das glaube ich, kann man von mir lernen.
Woran glaubst du?
Ich glaube, wenn man ehrlich ist, fährt man am besten. Ich glaube, es macht keinen Sinn, dem Patienten irgendwas vorzumachen. Ich glaube, man muss jeden, wenn ich es jetzt beruflich betrachte, ich glaube, man muss jeden so beraten und jedem so das empfehlen, wie wenn es die eigene Frau, die eigene Verwandtschaft wäre. Ich glaube, dann sozusagen ist man ehrlich und dann fährt man auch am besten damit. Und wenn ich so aufs Primate ummünze, glaube ich auch, dass man im Hier und Jetzt leben muss. Ich denke mal, carpe diem mit Vernunft. Ja, wenn man alles sozusagen sich auf später aufspart, ist auch nicht gut. Wenn man aber alles jetzt verjubelt, ist auch nicht gut. Ich glaube, der goldene Mittelweg ist am besten und das versuche ich sozusagen jetzt hier umzusetzen, seitdem wir wieder in Österreich sind.
Ihr seid als Familie von Deutschland gemeinsam nach Österreich gezogen.
Ich bin gebürtiger Mühlviertler, bin nach dem Studium durch Zufall nach Deutschland gekommen, habe dort Haus, Hund, Kind, Frau, also andere Reihenfolge, aber in dieser Richtung sozusagen kennengelernt. Dann waren wir 20 Jahre in Deutschland und jetzt sind wir wieder zurück in die mühlviertlerische Heimat gekommen, in Oberösterreich. Und gefällt uns allen sehr gut und das war die richtige Entscheidung.
Ist der Frau auch Ärztin?
Nein, die ist keine Ärztin, die ist in der Modebranche.
Okay. Könntest du Gott eine SMS schicken? Was würde drinnen stehen?
Lass mich noch lange hier und verrat mir nicht, wann ich gehen muss.
Okay. Wenn er schreibt, heute ist der Tag, an dem du gehen musst, wenn du heute sterben würdest, dann wäre das Punkte, Punkte?
Dann wäre das so, wie es ist, aber ich würde sagen, bisher würde ich nichts anders machen. Oder hätte ich nichts anders gemacht.
Die Zeit verfliegt bei interessanten Gesprächspartnern und bei interessanten Gesprächsthemen. Bei uns, wir haben tatsächlich schon fast eine halbe Stunde miteinander geredet. Eine letzte Frage hätte ich noch, eine sehr philosophische Frage. Was stimmt dich zuversichtlich?
Im Oberösterreichischen sagt man, alles wird recht. Und ich glaube auch daran, dass man sozusagen, wenn man unsere Gedanken bestimmen unsere Gefühle und unsere Gefühle bestimmen unsere Handlungen und unsere Handlungen führen zum Ergebnis. Und ich glaube, wenn man an das Positive denkt, dann verhält man sich auch so und dann wird man auch danach handeln und dann wird auch das richtige Ergebnis dabei rausschauen.
Das waren sehr schöne Schlussworte. Ich darf mich für ein sehr interessantes, nettes Gespräch bei dir bedanken und hoffe, dir und den Zuhörern hat es mindestens genauso gut gefallen wie mir und ja, ich darf dir noch einen schönen Tag wünschen.
Hannes, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, bei dir zu sein.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.